Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der
Maria-Leo-Grundschule in Berlin-Pankow.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Schulpodcasts der Maria-Leo-Grundschule. Ich bin Judith McKay und freue mich sehr, heute eine besondere Gesprächspartnerin bei uns zu haben. Bei uns zu Gast ist Margret Rassfeld, langjährige Schulleiterin, Autorin, Bildungsinnovatorin und Mitbegründerin von Schule im Aufbruch, einer Bildungsinitiative, die Schule in ihrem Weg in eine zukunftsfähige, chancengerechte und menschliche Lernkultur begleitet. Außerdem hat sie das Format Friday mitentwickelt, mit dem Ziel, Schulen zu Lebens-, Lern- und Wirkorten zu machen, in denen Kinder sich selbst wirksam erleben und die Gesellschaft aktiv mitgestalten können. Mit dabei am Mikrofon sind Frau Scheffel, unsere Schulleiterin, und Frau Freund, Lehrerin in unserer Schule, vor allem im Bereich der Großen tätig, also im Makrobereich. Wir sprechen heute darüber, wie Schulen sich verändern können, ganz konkret und nah an der Praxis. Was es braucht, damit Kinder nicht nur für die Zukunft lernen, sondern sie mitgestalten. Welche Schritte Schulen gehen können, um genau dorthin zu kommen. Und welche Rolle wir als Schulgemeinschaft dabei einnehmen können. Schön, dass Sie alle da sind und auch schön ein herzliches Willkommen an alle Zuhörenden. Und bevor wir gleich inhaltlich einsteigen, beginnen wir mit unserem Ritual. Wir starten jede Folge mit einer kleinen warmen Dusche. Das ist hier quasi so ein Ritual an der Schule. Ich übergebe mal an Frau Freund, die dieses Ritual direkt mal erklärt.
Genau, das hat sich etabliert bei uns an der Schule. Immer wenn wir Sitzungen beginnen, dann starten wir mit einer warmen Dusche. Und dieses Ritual würden wir gerne übernehmen in unserem Podcast. Und es ist auch bei den Kindern ein ganz geläufiger Begriff. Beispielsweise bei uns in der Lerngruppe oder auf der Etage ist es so, dass am Ende der Woche das Kind der Woche immer eine warme Dusche von der Lerngruppe bekommt. Also es ist ein ganz schöner Moment, der Gemeinsamkeit schafft. Und als wir gerade kurz vorab drüber geredet haben, habe ich mich kurz gefragt, Sandra, wie sind wir eigentlich auf die warme Dusche gekommen? Wie hast du das initiiert? Weil die Idee kam ja, glaube ich, von dir.
Ja, ich glaube, wir haben uns sehr intensiv mit dem PERMA-Modell beschäftigt und in diesem Zusammenhang und in dieser schnelllebigen und turbulenten Zeit, wo wir sehr oft doch leider den Blick auf die Defizite haben, haben wir versucht, was können wir in unserem Schulalltag integrieren, um Focus on the Good zu haben. Und dann haben wir gesagt, wir fangen mal an mit warmen Duschen, weil hier passiert so vieles Tolles in unserer Schule, um uns das in den Bewusstsein zu holen. Mhm.
Dann beginne ich mit einer warmen Dusche und wer Lust hat, kann einfach reinsteigen. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe mich vorbereitet auf das Gespräch und gemerkt, dass ich es toll finde, dass wir heute hier zusammensitzen, weil ich bin ja jetzt quasi als Mutter hier an dieser Schule und sehe, dass sich so viel schon verändert hat, aber dass es eben auch noch viel gibt, was sich verändern muss. Und deswegen glaube ich, ist es total gut, dass wir heute hier zusammenkommen und darüber sprechen werden. Hat jemand Lust, weiterzumachen?
Ich möchte gerne eine warme Dusche an unseren Gast, Frau Rassfeld, übergeben, weil ich mich total freue, dass Sie sich auf unser kleines Experiment eingelassen haben. Sie haben gerade vorher schon berichtet, dass Sie schon sehr viel in Podcasts waren. Wir stehen hier noch ganz am Anfang, aber haben total Lust, von Ihnen zu hören, was Ihre Erfahrungswerte sind und wie Sie Schule sehen und wahrnehmen. Und ich nehme das als ein großes Geschenk wahr. Also vielen Dank dafür.
Ja, ich sage auch danke, dass ich hier sein darf, als erster Gast, wie ich gerade erfahren habe, und überhaupt jetzt hier an der berühmten Maria-Leo-Schule. Und ich freue mich über so strahlende drei Frauen hier, die so richtig, kann man jetzt nicht sehen im Podcast. Hören tut man es vielleicht auch ein bisschen an der Stimme, aber ihr strahlt mich so richtig toll an und das ist schön.
Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Sie war ein Teil unserer Bewerbung um den Deutschen Schulpreis. Wir haben Sie dort zitiert, weil ich mich in den letzten Jahren auch durch Sie und Ihr Engagement sehr viel inspirieren lassen habe. Und das ist eine total schöne Ehre, dass Sie heute da sind und wir Ihnen zeigen können, wie wir das, was Sie und andere bei Schule neu denken, nach außen strahlen, wie wir das hier in unserem staatlichen System bestmöglich versuchen umzusetzen. Und eine warme Dusche an unsere zwei SchülerInnen, die Ihnen gerade unsere Schule gezeigt haben, während ich weiterarbeiten konnte. Sie haben sie mit unserer digitalen Schnipseljagd durch unsere Schule geführt. Das ist ein Format, was wir entwickelt haben, um BesucherInnen wie Sie am Anfang kurz unsere Schule vorzustellen. Und ich freue mich, dass es mittlerweile schon mit unseren SchülerInnen klappt.
Super, dann würde ich sagen, wir steigen mal inhaltlich ein mit einer ersten Frage an Sie, Frau Rassfeld. Sie haben Schule über viele Jahre gestaltet, geführt und weitergedacht. Wenn Sie auf diesen Weg zurückblicken, welcher Moment war für Sie der entscheidende Wendepunkt, an dem Sie gemerkt haben, Schule muss sich verändern? Wo liegen die Wurzeln für Ihre heutige Bildungsarbeit?
Es gab keinen entscheidenden Moment. Ich bin ja ausgebildete Gymnasiallehrerin und ich war ja auch 13 Jahre am Gymnasium tätig in Essen. Und die Wurzeln liegen tatsächlich in den Potenzialen der Kinder. Also ich habe ja sehr viel Projekte mit den Kindern gemacht und gesehen, wie die aufblühen, was die alles können, wie die loslegen, wenn die eine Idee haben, wie sie eben auch sich einsetzen für eine gerechte oder umweltfreundliche Welt. Und die anderen Wurzeln liegen auch, ich habe immer ganz eng mit Eltern zusammengearbeitet, auch Elternabende ganz anders gestaltet. Und die Eltern hatte ich immer hinter mir. Ich war da so ein kleiner, lustiger Vogel an diesem Gymnasium. Ich war Einzelkämpferin, kann man so sagen. Und das, die dritte Wurzel liegt darin, ich habe sehr viel zum Klassenklima gemacht oder zu Konflikten. Und auch damals gab es schon sehr viel Mobbing. Und ich habe dann mir von dem Schulleiter die Erlaubnis geholt, dass ich jetzt keinen Unterricht mache, sondern mit der Klasse arbeite. Und dann hatte ich die letzte reine Jungenklasse. Und in die wollte keiner mehr gehen. Und da kam dann raus, dass 5 Sitzenbleiber die Devise ausgegeben hatten, jeden Lehrer bis zur Weißglut ärgern. Und wer nicht mitgemacht hat, wurde mit Gürteln verprügelt. Und dann gab es auch noch einen sehr auffälligen, den habe ich auch 3 Mal davor bewahrt, dass er von der Schule flog. Und als das alles auf dem Tisch lag, kam ich dann an, Jungs, wir müssen jetzt Unterricht machen, ich brauche Noten. Und dann haben die Jungs gesagt, können wir nicht privat weitermachen. Und dann hatte ich 5 Jahre eine Selbsterfahrungsgruppe für Jungs. Und da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Das sind so meine Wurzeln. Also eigentlich die Kinder und Jugendlichen, was in ihnen steckt. Und damals hatte ich dann, also die, es kamen immer mehr, die in solche Gruppen wollten. Und ich habe dann richtig was ganz Großes aufgezogen. Die Hälfte der Schüler waren in Selbstsicherheitstraining, Selbsterfahrungsgruppen, familienpädagogische Wochenenden, autogenes Training, Entspannung. Und da habe ich auch mal den Bundesgesundheitspreis für bekommen. Und da habe ich mit Professor Hohlmann gesagt, wir brauchen eigentlich solche Elemente in Schule. Dann bin ich Schulleiterin geworden. Dann hatte ich keine Zeit mehr. Und dann habe ich gedacht, nee, ich baue eine andere Schule, damit dieses nicht nötig ist. Aber heute bin ich wieder an dem Punkt angelangt. Wir brauchen dringend solche Resonanzräume, damit die Kinder Raum haben, um über das zu sprechen, was sie bewegt, besorgt und so weiter. Also ich bin jetzt seit 2 Jahren eigentlich wieder dabei, dafür zu werben.
Sehr berührend, danke.
Ich habe 2 Anschlussfragen. Ich würde zum einen gerne wissen, ob Sie mit diesen speziellen Jungen, von denen Sie jetzt gerade berichtet haben, ob Sie zu denen noch Kontakt haben. Gab es da Rückmeldungen im Laufe der Jahre?
Ich bin ganz schlecht in Kontakt halten. Ich habe so viele Kontakte. Eine ganze Zeit lang schon noch. Oder manchmal schreibt mir jetzt einer, der mich bei LinkedIn gefunden hat oder so. Ich muss noch was sagen. Wir hatten der Schulleiter damals, der war ganz schrecklich. Der war so schizoid. Der saß in seinem Zimmer, keiner durfte an ihn ran. Und als seine Verabschiedung war, durfte auch nicht geredet werden und so. Und wir hatten auch einen Schulgarten, großen. Und ich war noch im Schulgarten beschäftigt, war ja der letzte Tag. Und da kam er an den Zaun. Und ich gehe so zum Zaun und dann sagt er zu mir, ich wollte mich bedanken, Sie sind das gute Herz der Schule. Niemals hätte ich das erwartet. War total bewegend. Fiel mir nur noch gerade ein, weil der war wirklich so, ja, der ließ nichts an sich ran, ne? Aber er hat alles gemerkt. Ja, also Ich weiß nicht, ich habe heute keinen Kontakt mehr. Ja.
Okay, aber ich finde das so einen besonderen Moment. Ich habe mich mit einem Freund gerade darüber unterhalten, dass das, was wir bewegen in dem Leben von Kindern, das kommt ja ganz oft erst später zurück. Ne? Und manchmal kommt es gar nicht zurück. Das fand ich spannend, von genau aus Ihrer Geschichte. Meine zweite Frage ist, Sie haben wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt im Laufe Ihres Berufslebens. Wenn Sie heute, und ich, was mich auch überrascht hat, ist, dass Sie jetzt gerade gesagt haben, es gab nicht diesen einen Moment, weil ich höre das ganz oft, dass es diesen einen Moment gab, wo man sagt, so, okay, hier muss sich was ändern. Aber Sie hatten offensichtlich von Anfang an eine sehr klare Vision. Was wären die drei Sätze, die Sie jemandem ins Ohr flüstern könnten, der noch ganz am Anfang im System steht? Was wären die drei Sätze, die Sie jemandem mitgeben würden, der auch dieses Gefühl hat von, ich möchte das gerne anders machen?
Hör auf dein Herz. Also tritt zurück und hör auf dein Herz und handel nach deinem Herzen, weil daraus kommt die Kraft. Und ich hatte schon, ich bin ja dann 1997 Schulleiterin geworden und wir haben ja der Schule ein Ethos gegeben. Also vielen Schulen fehlt so ein darüberliegendes Ethos. Und wir haben uns schon, 97 hat ja die UNESCO den Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert rausgebracht. Also wie können wir transformationsfähige Menschen hervorbringen? Mit den vier Säulen, Wissen erwerben, Zusammenleben lernen, Handeln lernen, Lernen zu sein, das war unser Ethos. Also unser Schulprofil, unser Schulprogramm hieß Verantwortung für Kinder, Verantwortung für die Erde. Das war's. Und daran haben wir alles ausgerichtet. Also auf dein Herz hören, aber auch zu schauen, was braucht eigentlich jetzt die Welt. So, und dann, Schule muss das Gelingen organisieren und nicht das Misslingen dokumentieren.
Oh. Ja, voll. Ja.
Was brauchen denn aus Ihrer Sicht die Lehrkräfte, damit Veränderungen nicht nur getragen wird, sondern auch wirklich Chancen erlebt werden? Weil, dass man das sozusagen eine Idee hat und sagt, so machen wir es jetzt, ist irgendwie eine gute Idee, aber ich glaube, zu sagen, wie können wir alle mit ins Boot holen, dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden überfahren, sondern alle sind irgendwie mit dabei. Was sind da so Ihre Erfahrungen?
Die Lehrkräfte brauchen dasselbe wie die Kinder, wie jeder Mensch, nämlich Verbundenheit und Autonomie in guter Balance und Zeit. Also Zeit, für wie ihr die warme Dusche habt. Wir haben das ja auch gemacht, in der Schulversammlung, aber auch in jeder Lehrerkonferenz, in jeder Eltern. Die müssen... Und das ist ja hier sehr schön verwirklicht, schon durch die Teamräume. Die haben einen Raum, die arbeiten in Teams, die arbeiten nicht alleine. Also in vielen Schulen nach Alpensystem hast du Fachlehrer, die durch die Klassen laufen, ihr Fachwissen in die Kinder stopfen wollen und durch einen Plan organisiert sind. Und sobald was dazwischen kommt, eine Exkursion oder irgendwas, ist Aufruhr im System. So, und hier ist ja die ganze Zeit Lebendigkeit da. Und für alles ist Raum und Platz. Also, was brauchen die Lehrer? Die brauchen Wertschätzung, gesehen werden. Ich habe festgestellt, du kannst gar nicht genug geben. Dann sagen sie immer noch, sie brauchen noch mehr. auch sowas wie Supervision ist auch gut. Oder kollegiales Teamcoaching, können Sie auch alleine machen. Aber dafür gute Zeiten. Und Sie müssen sich auch wie die Kinder wohlfühlen. Die verbringen ja wahnsinnig viel Zeit in Schule. Und wenn man jetzt hier reinkommt, man fühlt sich einfach wohl. Und ich kenne sehr, sehr viele Schulen, wo am liebsten schnell wieder rauslaufen würdest. Mhm. Ja.
Ja. Ich wäre interessiert an Ihrer Erfahrung. Also wir versuchen das ja alles zu leben, vor allen Dingen auch Selbstwirksamkeit, den Pädagogen Selbstwirksamkeitserleben zu ermöglichen, um über sich hinauszuwachsen. Und ich habe eine Schwierigkeit, die ich merke in unserem Team, dass wir, wenn es an die Rahmenlehrpläne und an die Noten geht, also unser System von außen gestört wird, dass Unsicherheit aufkommt bis hin zu Ängsten, die ich den Kolleginnen nicht immer nehmen kann, scheinbar. Und auch wenn wir eigentlich so tolle Biografien, positive Beispiele haben und eigentlich wissen, dass das der richtige Weg ist, den Druck rauszunehmen, an die Kinder zu glauben und ihre Potenziale zu entfalten und an den Stärken zu arbeiten, ist, wenn dann diese Noten, 5., 6. kommen, die Eltern auch anfangen, Druck zu erleben, dass das hier alles ein bisschen ins Wanken kommt. Haben Sie da einen Tipp für uns?
Ja, das ist bei uns gewesen in der 10. Klasse. Als die Noten kamen, wo die ja bei uns auch bleiben konnten als Gemeinschaftsschule. Ich glaube, viele Möglichkeiten schaffen, wo genau solche Themen bearbeitet werden. Glaubenssätze und so weiter. Also innere Arbeit machen.
Das heißt also für, ich spreche jetzt mal aus Muttersicht, für die Eltern tatsächlich auch Räume ermöglichen, in denen sie sich über die Ängste erstmal austauschen können, weil die Angst, die dahinter steckt, also ich bin Elternsprecherin und kriege das auch oft von Eltern gesagt, naja, wenn mein Kind, ich will dem ja gar keinen Druck machen, aber wenn mein Kind eine schlechte Note hat, dann kommt es ja vielleicht nicht auf die richtige Schule, sondern muss ans Ende von Berlin fahren oder kommt auf eine Schule, die gar keinen guten Ruf hat. Und den Eltern zu helfen, da sozusagen den Druck nicht auf die Kinder zu geben, dafür einen Austausch zu ermöglichen, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, und ich würde sogar dafür plädieren, auch gemischte Gruppen zu machen. Mhm. Weil die Lehrer haben ja dieselben Probleme. Mhm. Und ich habe früher viel Lehrer-Eltern-Seminare auch gemacht, die sehr persönlich dann natürlich waren. Und die haben immer damit geendet, obwohl unsere Lehrer waren ja sehr, sehr nett, so wie hier wahrscheinlich auch, dass die Eltern gesagt haben, Lehrer sind auch Menschen. Mhm. Da sieht man, wie stark diese alten Muster auch in den Eltern noch verankert sind. Ne?
Das erleben wir auch ganz stark, so die eigene Biografie, die sie natürlich, also die lässt man ja nicht draußen vor der Tür, sondern die bringt man mit in die Schule und gibt genau. Es eigentlich auch am Küchentisch so ein bisschen weiter an seine eigenen Kinder.
Ja. Ich hatte in Essen damals noch, an der Gesamtschule, die ich dann aufgebaut habe, 1997, da sind ja auch die neuen Lernformate fast alle entstanden. Die Leute bringen mich hier immer mit der evangelischen Schule in Verbindung. Die Lernformate, Schulfachverantwortung, Schulversammlung, Auszeichnung Zivilcourage, die Lobkultur und so, ist alles in Essen entstanden. Mhm. In einer Schule im sozialen Brennpunkt mit Kindern aus 35 Nationalitäten.
Wow.
Und da haben wir Elternforum auch gemacht. Und das war spannend. Manche haben dann auch geweint, aber gelacht wurde auch. Und ich weiß noch, das war jetzt nicht so stark innere Arbeit. Wir hatten mal eins, ich hatte so einen ganz alten Seemannskoffer, der war voll mit Zeugs. Und wenn es einem schlecht ging, durfte man sich etwas aus dem Koffer nehmen. Ne? Und dann haben auch Leute immer Sachen reingelegt. Und den Koffer hatte ich in der Mitte. Wir hatten so 40 Eltern, großer Kreis. Und dann haben die Eltern sich etwas rausgenommen, was etwas über sie selber aussagt. Mhm. Und da haben wir plötzlich die ganzen Hobbys da gehabt. Und was die Eltern alle können, da haben wir auch viel von angezapft. Aber ich werde nie vergessen, wie plötzlich eine Frau aufsprang. Die hat den ganzen Koffer ausgekippt, hat sich den leeren Koffer genommen und hat gesagt, seit 12 Jahren möchte ich einmal eine Woche alleine wegfahren.
Oh, ja.
Und jetzt mache ich das. Das hat sie dann auch gemacht.
Oh Mann. Ja, das ist sehr berührend. Ja, ich kann mir das total gut vorstellen, dass so ein Forum oder so ein Zusammenarbeiten oder Zusammenkommen, wir haben ja vor 2 oder 3 Wochen haben wir hier das erste Mal ein Elterncafé oder das zweite Mal ein Elterncafé gemacht, auch zu dem Thema, wie man den Kindern ermöglichen kann, School-Life-Balance sozusagen zu entwickeln und was wir Eltern da tun können. Aber ich habe so das Gefühl, es fehlt noch so ein bisschen, dass Eltern noch wirklich Lust haben, dazu zu kommen und das, weiß nicht, sich die Zeit nehmen. Das, was Sie beschrieben haben, da waren Sie dabei und Eltern, aber auch Lehrer oder in welcher Konstellation war das?
Also was ich gerade beschrieben habe, das waren ich und Eltern. Mhm. Und ich habe aber auch richtige Seminare gemacht. Mhm. Angst vorm Wechsel oder mein Kind und so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen, aber da kamen dann Eltern und auch Lehrer. Dazu.
Passt zu dem, was Sie gerade gesagt haben, was Sie als Tipp uns mitgeben wollten und aus dem, wo Sie angesetzt haben. Frau Trummert, das war ja eine Lerncoachin, die das letzte Elterncafé gemacht hat, die hat mich jetzt im Nachhinein angeschrieben und hat gefragt, was ich von der Idee halte, dass sie so Elternberatung machen kann. Und da arbeiten wir gerade dran.
Ja, schön.
Dass wir vermitteln können und dass sie dann Austausch wie so eine Telefon-Hotline für eine Stunde im Monat macht, wo man Eltern auch hinverweisen kann. Spoiler ich mal ein bisschen. Arbeiten wir gerade ein bisschen dran und wir sind gerade im E-Mail-Austausch, wie wir das Format weiterentwickeln können.
Ich frage mich dahingehend so ein bisschen, was können die Parameter sein, um in den regelmäßigen nahen Austausch mit Eltern zu kommen? Weil auf der einen Seite ist das an Brennpunktschulen ja häufig ein Problem, dass man die Eltern erstmal in die Schule bekommen muss, um in den Austausch zu kommen. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass bei uns an der Schule das ganz oft so ist, gerade in den jüngeren Jahrgängen plätschert das so hin und genau wie Sie es gerade beschrieben haben, sobald dann die Noten kommen, gibt es irgendwie Ängste und Sorgen und dann kommen die Eltern auch häufig, aber solange es läuft, ist das dann auch schwer, immer alle zu uns zu.
Und was ich auch als nicht nur Bereicherung, sondern auch ein bisschen als Problem wahrnehme, ist, dass es halt Elternchats gibt, wo so eine Kleinigkeit sich dann auch relativ schnell hochpushen kann. Das heißt, da ist es auch wichtig, dass da irgendwie relativ schnell damit umgegangen wird. Weil es ist ja ein Problem. Es geht ja gar nicht darum, dass Eltern grundsätzlich sagen, ich habe Lust, die Schule irgendwie blöd dastehen zu lassen und mich zu ärgern. Ich glaube, da geht es auch darum, dass irgendwie ein guter Austausch stattfinden kann noch mehr. Mhm. Ja. Aber jetzt habe ich Sie von Ihrer Frage abgebracht.
Ja, es geht ineinander über. Also wie kann gute Elternarbeit, ich habe jetzt gerade rausgehört bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, Ressourcen auf jeden Fall generieren und sich die Zeit nehmen, für diese Arbeit zu sorgen und für eine gute Beziehungsarbeit. Aber wie kommt man an den Punkt, dass alle Lust haben, daran teilzunehmen?
Ja, alle werdet ihr ja nicht erreichen. Viele Eltern können auch gar nicht zu bestimmten Terminen, habe ich auch festgestellt. Also wir haben immer Kinderbetreuung angeboten. Wir hatten die Elternabende immer parallel. Und dann hatte ich vergessen, unserer Sozialpädagogin Bescheid zu sagen. Und dann hatte ich 37 Kinder. Das heißt, diese Familien hätten sonst Probleme gehabt. So, und also mir ist Eltern, also erstmal, dass man auch sagt, wie wichtig einem Elternarbeit ist. Ich habe den ersten Elternabend noch, als ich Klassenlehrerin am Gymnasium wurde, irgendwann wurde ich Klassenlehrerin, habe ich noch GL dazu gekriegt. Da habe ich mir überlegt, was geht den Eltern durch den Kopf? Schulwechsel, 5. Klasse. Ja, Ängste haben die. Ne? Und dann habe ich die gleich in Gruppen gesetzt. Und dann sollten die sich vorstellen mit 5 positiven Eigenschaften ihres Kindes. Das war interessant, warme Dusche. Ne? Und das war jetzt vor über 30 Jahren. Also ich spreche jetzt von 1980. So, heute, glaube ich, könnten Eltern doch schon eher was Positives sagen. Aber das war dann, dann 2 und dann sagten die, ich habe so ein bisschen, hörte man ja mit, ja, negative würden mir jetzt ganz viel einfallen und so, ne? Also es war auch ein bisschen mit Humor. Und die zweite Frage war, was wäre das Schlimmste, was meinem Kind hier passieren könnte? Und die dritte war, wie möchte ich, dass die Klasse, die Schule, die anderen Eltern und so weiter damit umgehen? Und dann konnten die das ja veröffentlichen, weil sie ja für die Gruppe gesprochen haben und nicht persönlich. Und dann hatte ich Stoff für 3 Elternabende. Ne? Und aber ich habe gesagt, wir müssen jetzt heute hier wählen, aber mir ist wichtig, dass wir eine gute Beziehung haben. Mir ist wichtig, dass jeder mit anderen schon gesprochen hat. Sonst meldet sich einer und der wird dann Elternsprecher für die nächsten 9 Jahre, ne? Und die anderen sitzen hier ihre Zeit ab. Und dann war, also meine Botschaft ist, den Eltern sehr, sehr deutlich rüberbringen. Wir sind interessiert und dann könnte man ja auch Eltern fragen, welche Ideen sie haben. Und ich habe dann bei den Elternabenden, wenn einer nicht kam, dann ist der Elternsprecher, hat angerufen, warum die nicht da waren. Und dann kam aber auch schon mal raus, ja, wir müssen abends arbeiten oder dies oder jenes. Und dass man da ein bisschen guckt und wer nämlich 2-mal nicht gekommen ist, der kommt nicht mehr. Der denkt, die gucken mich jetzt alle an, ich war 2-mal nicht da, ne? Also wo die ja sowieso nicht wissen, was da in Schule so auf sie zukommt und passiert. Also ich würde Eltern fragen und als in meinen Schulen, als ich Schulleiterin war, haben wird ja auch immer alles abgefragt, die Hobbys der Eltern und so weiter. Und die Eltern haben ja mitgearbeitet, so viel es ging.
Was geht Ihnen da durch den Kopf, Frau Schäfer, wenn Sie das hören? Ich meine, das ist ja schon ziemlich viel Arbeit, oder Ihnen auch, Frau Freund, das ist ja schon ziemlich viel Arbeit, was dann eben auch irgendwie mit den Eltern passieren muss.
Also mir geht gerade durch den Kopf, dass ich gerade mit unserer GEV-Vorsitzenden zusammengesessen habe und sie hat gefragt, wie sie mich unterstützen kann. Und wir hatten ein total schönes Gespräch, dass ich gesagt habe, wir arbeiten hier in der Schule an so vielen Stellen anders und ich habe kleine Teams gebildet und ich würde gerne mit ihr das System GEV überdenken, weil ich immer total das Gefühl habe, ich komme dahin, muss mich rechtfertigen für Schulprogramm. Sie lassen da das Negativste, was sie gehört haben, los. Sie kommen, obwohl wir da auch schon warme Dusche eingebaut, und man geht so frustriert raus. Aber sie kommen mit ihren Ängsten und die sind ja auch berechtigt und denen muss man ja begegnen. Und wir kommen aber, wenn wir uns denn in 3 Monaten wiedersehen, das ist nicht nachhaltig. Und daran arbeiten wir gerade, um zu gucken, wie können wir auch GEV und so verändern, dass wir sinnstiften und gut zusammenarbeiten. Und das andere, was ich halt denke, ist, dass Elternarbeit für viele hier im Team eine Riesenherausforderung darstellt. Weil diese Situation, 25 Eltern, ich alleine, da fühlen sich viele nicht gut vorbereitet. Und ich merke mit akribisch, wie sie das vorbereiten, um gut vorbereitet zu sein. Und dann gab es doch irgendeine herausfordernde Situation. Und das ist nach wie vor sehr negativ behaftet teilweise. Also wir sind hier noch nicht an dem Punkt, dass wir ja alle hier Partner sind für die Kinder, um zusammenzuarbeiten und wie wir das machen können. Und da haben wir noch viel zu tun. Und es ist am Ende wieder eine Ressourcenfrage, wie wir das hier umsetzen, damit wir uns als Partner sehen, die gemeinsam die Kinder auf ihrem Weg des Erwachsenwerdens begleiten.
Das ist für mich aber gerade aus dem Makrobereich sprechend wieder der Punkt, in dem es herausfordernd ist, wenn es immer wieder um diese blöden Noten geht. Ne? Deswegen, in unserem Kopf läuft jetzt eher eigentlich schon so ab, wie, was können wir tun, damit die Kinder nicht mehr unter diesem Druck sind, um das sozusagen so ein bisschen zu entschärfen. Und ich glaube, damit kommt dann auch eine Erleichterung zu dieser Elternarbeit. Weil natürlich wollen wir jeder aus seiner Perspektive alle das Beste fürs Kind. Aber jeder hat ja so einen anderen Rahmen dafür am Ende. Das ist das eine. Und ich glaube, was wir aber schon geschafft haben, ist, dass wir komplett mit allen Makroetagen unten zusammen sind in der Mensa mit allen Eltern und das Aufteilen, die Arbeit und das gemeinsam machen. Und das finde ich dieses Jahr auch eine schöne Atmosphäre war und wir dann erst in die Lernhäuser gehen, um da einzelne interne Dinge nochmal zu besprechen. Das nehme ich schon als eine Erleichterung wahr, aber sehe auch immer wieder Eltern, die aus unterschiedlichen Gründen dann entweder nicht kommen können und dann entstehen aber die Fragen und die Frage ist dann auch, warum sind sie nicht da? Und andererseits bei denen, das meinte ich erst so ein bisschen, bei denen es Wahnsinn, also bei denen es gut läuft und die jetzt keine Sorgen haben, die uns vertrauen, die kommen halt dann teilweise auch einfach nicht. Und dann merke ich, an meinem Team fehlt es so ein bisschen, auch das positive Feedback zu bekommen. Also es gibt dann sehr oft Kritik und das kommt sehr geballt. Das sind natürlich nicht alle, aber was hören wir? Wir hören eher das Negative als das Positive. Und ich glaube, das ist das, was Sandra gerade meinte, was von den einzelnen Pädagogen dann oft als herausfordernd wahrgenommen wird. Ja.
Also an der ESBZ hat sich ja auch alles nach und nach dann so entwickelt. Also wir haben die GEV auch immer geschult, dass die gut mit umgehen kann. Die Eltern moderieren doch, ne? Die Elternabende, ne?
Nee, das machen wir tatsächlich.
Ach so.
Aber ist schon mal ein guter Hinweis, danke.
Ja, nehmen wir sofort ist es auf. Anders. Ja, das sage ich auch immer, die erste anders. Wir und dann laden ja eigentlich die Eltern ein und moderieren ja. Eigentlich auch und wir sind Gast. Das ist aber tatsächlich anders, wird es umgesetzt.
Ach so, okay. Mhm. Aber wenn dann die Eltern, ist auch gut, wenn man die ein bisschen schult, weil die sind ja auch jetzt nicht unbedingt Moderation gewöhnt und es kommt ja auf den Anfang an, wie man den Abend startet und so weiter. Und bei uns haben nachher ganz schön die Eltern für das Team einen Abend gemacht. So fing nachmittags an mit Kaffee und alles gedeckt vom Feinsten, mit Leuchtern und ganz tolles Essen gekocht und dann positives Feedback gegeben und Sachen aufgeführt, die Eltern dann, ne? Manche können ja auch so Musik machen und solche Sachen. Das war immer ein richtig tolles Highlight, wo Impulse einfach gespürt hast, weil es ja aus, kam ja aus dem Herzen, die haben ja dann nicht eine Show abgezogen, du spürst ja sofort. Da war mal die Gelegenheit, also du musst ja Gelegenheiten geben, wo das passieren kann. Wenn ihr die warme Dusche nicht hättet, würde es ja nicht passieren, mit dem positiven Feedback. Ne? Also am besten mit den Eltern zusammen sprechen und mit den Noten. Da fällt mir jetzt eine Grundschule ein in Bayern, eine staatliche Grundschule in Bayern. Da gibt es die Abfragen und Exen und das kleine Grundschulabitur. In dieser Grundschule sehen die Kinder keine Noten. Und die haben sich mit den Eltern verabredet. Also die Eltern haben es begriffen, wie schädlich der Vergleich ist und wie schnell Kinder zum Objekt werden und auch reduziert werden auf Notenerbringung und so weiter. Und deswegen haben die Kinder keine Noten bekommen, haben Zertifikate bekommen. Die Eltern konnten aber ins Sekretariat kommen und sich angucken, was es für eine Note wäre. Haben die dann aber gar nicht gemacht. Und vielleicht kann man hier für 5, 6 sowas auch. Also ich würde das Thema mal groß machen. Ja. Auch was das mit den Kindern macht, die Noten. Also die Eltern sind ja auch schon wild, ne? Ja. Also was macht es mit den Eltern, aber was macht es auch mit den Kindern? Vielleicht mal einen Wissenschaftler dazu holen. Oder ich habe ja gerade dieses Buch, das Schuldrama, geschrieben. Da haben wir ja auch viele Schülerzitate drin und auch ganze Kapitel über den falschen Leistungsbegriff eben. Ja, voll. Und dann danach aber auch, wie es ihnen jetzt geht und kleine Gruppen und Murmelgruppen und dass die mal spüren, was ist das eigentlich in ihnen selber. Ne? Das ist ja auch eine hohe Verunsicherung. Und dann wird halt alles weggedrückt. Ja, musst du durch mit den Kindern. Sie sind nicht mehr verbunden.
Ja.
Und die Noten müssen ja generell weg. Die müssen ja auch am Gymnasium weg.
Ja, ja.
Und wir gehen ja langsam jetzt schon diesen Weg.
Ja.
So mit neuen Prüfungsformaten. Und so. Also es wurde ja vor 10 Jahren da überhaupt nicht drüber gesprochen. Ja, und jetzt haben wir die psychisch belasteten Kinder, ja. Mental Health und so. Also ich würde es mal richtig öffentlich und groß machen und dann überlegen, wo haben wir Möglichkeiten? Und da ist vielleicht eine.
Kannst du dich erinnern, wir hatten mal die Idee, ich war mal bei Professor Dr. Slifka, bei der war ich zum Vortrag, die habe ich auch gefragt, was wir machen können. Und die hatte die Idee gebracht, dass wir die Noten den Eltern zusenden. Also, ja. Und da hatten wir schon mal kurzzeitig drüber gesprochen. Und dann sind wir aber ein bisschen davon abgewichen, weil ich mich gefragt habe, was das mit dem Kind macht. Also dafür, das, was Sie gerade gesagt haben, erstmal muss ja die Haltung und das Mindset der Eltern auch angepasst werden, weil wir dann ein bisschen Sorge hatten, dass eben, wenn wir dem Kind die Note mitteilen, dann können wir wenigstens noch auf der Tonspur sagen, du bist toll, die 2, die 3, die 4 oder du konntest in dem Moment nicht abrufen. Und wenn das Kind dann aber zu Hause ist und eben da deswegen haben wir gesagt, okay, finden wir erstmal nicht so gut, weil wir dann eher ein bisschen Sorge haben, was macht das mit dem Kind, wenn wir nicht wenigstens nochmal die Wertschätzung, die uns wichtig ist, mitgeben können, sondern dann die Noten, wie so ein bisschen blauer Brief, da kommt der blaue Brief nach Hause mit den Noten, kann mir vorstellen, dass das für einige großen Druck macht.
Ja, würde ich auch nicht machen.
Ja, genau.
Ich fand Ihren Vorschlag jetzt ganz spannend. Mein Patenkind hat mir geraten, ich soll einfach allen Kindern eine 1 geben. Fand ich jetzt erstmal auch ganz gut, aber ich hätte es dann größer gedacht. In meinem Kopf wäre das so, dass alle in dem ganzen Bezirk, alle Grundschulen da mitmachen, um dann eine Message rauszusenden an den Senat, der klar ist, weil dann stehen wir ja vor einem großen Problem, wenn in Pankow alle Kinder überall Einsen haben. Ne? Danke. Ich fühle das auch. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht darüber und dann wäre der zweite Weg in meinem Kopf, was man vielleicht auch machen könnte, um es so ein bisschen in die Veränderung zu bringen, ist, dass die Kinder sich selber Noten geben. Also, dass man das eher demokratisch macht. Natürlich gibt es dann irgendwie ein Raster, was die jeweilige, der Gelingensnachweis ist, aber dass sie selber einfach in die Wahrnehmung und Reflexion kommen, was wir auch schon sehr klar oder sehr intensiv hier leben. Aber es wäre nochmal ein Schritt weiter.
Ja, das Problem bei den Noten ist ja, für die Eltern, die Note ist nicht gut genug.
Genau.
Für, frag mich nicht.
Ja,
haben Sie recht. Welches Gymnasium oder so. Und es soll ja Gymnasien geben, die bei 1,0 oder 1,3 Schluss machen.
1,0.
Okay. Ich würde, also da muss man den Eltern mal klar machen, wohin sie da ihr Kind schicken. was das eigentlich bedeutet, wenn ein Gymnasium sagt, bei 1,0 machen wir Schluss. Hallo?
Da kann ich kurz aus meiner Erfahrung sprechen. Meine Tochter hat jetzt gerade die Schule gewechselt und hatte 1,4, was in meiner Welt ein super Durchschnitt ist. Und sie wurde auch erstmal von dem Gymnasium abgelehnt, weil es hieß, naja, wir nehmen nur bis 1,2. Und die Schule, an der sie jetzt ist, die haben gesagt, hey, du bist ein toller Mensch. Die haben auch mit ihr ein Gespräch geführt. Die wollten einfach sie kennenlernen. Die haben gesagt, du hast ein tolles Zeugnis, aber darum geht's uns gar nicht in erster Linie. Und da ist sie super glücklich gerade. Also es gibt auch da Unterschiede. Und ich finde auch, man kann dann hinterfragen, will ich mein Kind an eine Schule schicken, die sagt, alles, was über 1,3 ist oder 2 ist, wollen wir gar nicht, oder 1,0, gehört nicht zu uns, weil das ist ja dann auch so eine Homogenität, die gar nicht die Gesellschaft abbildet.
Ja, und was ist das für ein Menschenbild?
Ja. Ja, das stimmt. Aber da sind wir dann wahrscheinlich auch beim Bildungssystem zu gucken, wenn diese Schule jetzt beschließen würde, wir machen das mit den Noten tatsächlich anders oder gar nicht mehr, dann haben wir ja immer noch das Problem mit den Oberschulen. Also es ist ja nicht so, dass ich glaube, man kann sich ja nicht ohne ein Schulnotenzeugnis einer Oberschule bewerben, oder?
Deswegen müssen wir ja ab fünf.
Ja, das wäre natürlich der beste Weg.
Ja,
das sperren wir alle heimlich. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis bei der Diskussion. Aber ich bin inhaltlich dann doch wieder bei Frau Rasfeld, die gesagt hat, Elternarbeit. Weil das ist immer wieder das Bild von, was haben Eltern eigentlich erlebt? Was ist eigentlich ihr Weltbild oder was wünschen sie sich für ihre Kinder? Wo kommt das eigentlich her? Und das ist ja ganz oft in dieser Angst begründet, dass aus dem Kind warum auch immer nichts wird oder es nicht genug erreichen kann. Und es ist ja, also ganz im Ernst, aber mein Leben war nicht geradlinig. Daraus habe ich eigentlich immer am meisten gelernt. Und das theoretisch zu wissen ist das eine, aber das praktisch umsetzen zu können und so ein bisschen loszulassen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und dann, ja, sind wir tatsächlich bei den Eltern wieder.
Gucken Sie mich an.
Ja.
Also ich kann sagen, seit ich Elternsprecherin bin, habe ich tatsächlich auch viel mehr einen Hintergrund oder viel mehr Verständnis für all das, weil ich das Glück habe, viel mehr in Kommunikation zu sein mit der Schule tatsächlich. Und ich nehme auch jetzt schon für mich aus dem Gespräch mit raus, dass da irgendwie noch mehr gemacht werden muss. Wir vielleicht wirklich mehr Elterncafés organisieren müssen, Referenten dazu einladen oder tatsächlich auch Lehrkräfte dazu einladen, die dann in Austausch gehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und trotzdem ist es ja so, also ich kann mich erinnern, dass ich habe hier mal ein halbes Jahr einen Resilienzkurs für Kinder gegeben als Pilotprojekt und ich habe das vorhin schon erzählt, dass ein Kind wirklich da saß und gesagt hat, naja, das Schlimmste hier an der Schule ist jetzt eigentlich, dass wir die Noten bekommen, weil, und ich zitiere das Kind, wenn ich das verkacke, dann habe ich mein ganzes Leben verhauen. Und das war ein Satz, der hat mich so richtig mitten in mein Herz getroffen, weil ich so dachte, oh mein Gott, wenn du jetzt in der 5. Klasse da sitzt, als, wie alt ist man da, 10? Als 10-jähriges Kind und sagst, ich habe dann mein Leben verhauen, weil ich hier eine schlechte Note habe, das finde ich ist furchtbar. Und ich glaube, es kommt nicht immer vom Elternhaus, kommt auch, weil die Kinder untereinander ja ganz viel sprechen. Aber das ist irgendwie was, wo es richtig dran krankt.
Das ist wirklich eine große psychische Belastung. Ich habe ja vorher am Gymnasium gearbeitet und diesen Leistungsdruck, den ich bei Gymnasiasten gesehen habe im Abitur, den sehe ich hier in der 5. und 6. Klasse und das kann einfach nicht sein.
Und bei mir kommt noch hinzu, also das, was wir hier pädagogisch aufbauen mit so viel Herz und Engagement, 4 Jahre, die Kinder intrinsisch zu motivieren und ins Lernen zu bringen, ist mit der ersten Note vorbei. Und da können wir ganz viel noch auf der Tonspur mitschicken. Können wir nichts mehr tun. Das System ist dann einfach gestört. Ich glaube, da gibt es auch einen Fachbegriff, wenn man von der intrinsischen zur extrinsischen geht. Mhm. Und die lernen nicht mehr für sich. Sie lernen für die Note. Und dann kommen wir an dieses, wie du immer so schön sagst, in dieses Bulimie-Lernen, dieses nicht mehr Fokus, was ist mir wichtig und ich möchte mich entfalten, sondern es geht nur noch darum, welchen Club muss ich jetzt besuchen, um da eine gute Note zu bekommen. Es ist alles hinüber, was wir für 4 Jahre lang richtig mit ganz viel Engagement aufgebaut haben. Und da blutet mein Pädagogikherz. Und für das Kind blutet mir das Herz, wenn sie diesen psychischen Druck erleben.
Und von Eltern kommt ja dann oft die Rückmeldung, ja, aber wenn ich die Noten nicht sehe, dann weiß ich ja gar nicht, wo mein Kind steht. Also da, glaube ich, fehlt auch Vertrauen. Wie kann man denn Vertrauen aufbauen zwischen Schule und Elternschaft?
Sprechen. Und nicht nur kognitiv. Also ihr müsst Situationen schaffen, wo die Herzen tief berührt sind. Und ich würde auch Kinder sprechen lassen. Ich würde auf so einem Elternabend dann auch mal Kinder einladen.
Super Idee, ja.
Die dann sowas sagen, weil das geht dir richtig rein. Und ja, und eine Lösung suchen. Dass die hier rausgehen, die können ja dann am Ende ein Zeugnis kriegen. Mhm. Aber dass das nicht abrupt mit fünfter Klasse hier endet.
Ich habe gerade eine ganz schöne Idee. Wir machen eine Elternversammlung mal hier schulhausweit und jeder Lehrer bietet mit Kindern irgendwas Pädagogisches an und die Kinder können so Stationsarbeit, Lerntegenarbeit von einer Klasse zur anderen. Und dass wir da so ein Format mal entwickeln, brauchen Noten, was passiert von intrinsisch zu extrinsisch mit den Kindern zusammen.
Das ist ein
großes Projekt.
Kein Problem, die Zeiten sind doch da und die Ressourcen.
Die haben wir noch keine. Nee.
Nein. Aber auch wie, es war ja so, dass Frau Rasfeld zum Beispiel die Schule von den Kindern gezeigt bekommen hat, weil die Kinder natürlich einen anderen Blick drauf haben. Und ich finde die Idee super zu sagen, die Kinder dürfen da einfach mit einbezogen werden. Und die dürfen auch ihre Sätze erzählen oder ihre Gefühle preisgeben. Weil ich gebe Ihnen da total recht, die Kommunikation ist eigentlich das Allerwichtigste.
Also ich bin ja an einem Gymnasium in Leipzig gewesen, da hangen 70 Briefe von Schülern, wie es ihnen wirklich, wirklich geht. Das war durch einen Schüler ausgelöst worden, weil es wird ja alles verdrängt, auch von den Schülern. Und dann gehen die in Funktionieren, Bestnotensucht, scheiß Schule, konsumieren. Und die sind so erschütternd, diese Briefe, die gehen jetzt kein Lehrerbashing oder so. Ich sag mal einen, ich habe verlernt, auf meinen Körper zu hören. Der sagt mir schon lange, hör auf, du kannst nicht mehr. Aber dann kommen wieder die Gedanken, du musst doch die Noten schaffen. Du musst gute Noten schaffen, du musst den Stoff schaffen. Du darfst deine Eltern nicht enttäuschen. So dieser Art. Ne? Oder kaum ist die eine Arbeit geschrieben, kommt schon die nächste. Du bist wie eine Maschine. Nein, du bist eine Maschine, die Stoff ausspuckt, wie abgeschnitten vom Leben.
Oh Gott.
Ich will ja gute Noten schaffen, ich will ja alles geben und ich lerne und lerne und dann merkst du auf einmal, das schaffst du ja gar nicht, das kannst du ja gar nicht und dann merkst du, dass die Freude am Lernen vorbeigegangen ist und auch am Leben und so. Also richtig lang sind die Briefe, sind jetzt nur so Zitate und dann habe ich aber gedacht und gewusst, dass diese Briefe ein riesengroßer Schatz sind, den nämlich uns wieder auch an unser Herz bringen. Ja, und dann habe ich ein Buch geschrieben nochmal darüber und ich benutze die sehr viel auch in meinen Vorträgen. Und dann habe ich immer Menschen da, die weinen. Ja. Und wenn einer sagt, hat mir auch nicht geschadet, dann weiß er schon, dass es ihm geschadet hat. Weil die Person ist ja nicht mehr in der Lage, sich mit den Gefühlen der Kinder zu verbinden. Und heute können wir wirklich auch sehr gut argumentieren, Mental Health Krise der Kinder und Jugendlichen ist ja ein Riesenthema und es gibt ja die ganzen Forschungen von dem Professor Julian Schmitz aus Leipzig und die Kinder, die in Therapie sind, da ist der Leistungsstress immer an allererster Stelle und generell ist Krieg bei den Sorgen an erster Stelle und dann Schule.
Krass.
Und Schule macht krank. Nicht nur die Kinder, auch die Lehrer. Und deswegen müssen wir alles tun, macht ihr ja hier, zum Wohlbefinden. Und da gehört keine Zensur. Vielleicht könntet ihr auch mal den Eltern unseren Film vorspielen. Wir machen im Reallabor Leipzig ja auch so künstlerische Performances. Und dann haben wir die Noten und den Lehrplan beerdigt. Also richtig mit großen Grabsteinen.
Oh mein Gott, love it.
Auf der Straße. Und die Jugendlichen hatten die Grabrede geschrieben.
Oh Gott.
Sehr würdigend. Also alle kennen die Noten, jeder Haushalt, jede Familie. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns würdig verabschieden. Denn wir haben anderes. Ne? Und die nennen die dann Zensoren. Also früher waren sie geschaffen worden, damit man einen Überblick hat oder so. Heute sind die Ziffern 1, 2, 3, 4, 5. 6 Zensoren und Selektionsinstrumente und so.
Hatten Sie schon mal die Gelegenheit, so eine Diskussion mit einem unserer PolitikerInnen zu führen, die Chance hätten, die Gesetzesänderungen voranzubringen? Ja. Also weil wann immer ich das höre, denke ich immer, davor darf man doch einfach nicht mehr die Augen verschließen. Aber das ist ja auch eine Diskussion, die führen wir ja nicht seit vorgestern, dass Noten Schrott sind. Das wissen wir seit Jahrzehnten und trotzdem geht da nichts voran. Ich habe eher das Gefühl, jetzt in Berlin wurde jetzt nur noch Förderprognose, nur noch Mathe und Deutsch. Musik, ja. Kunst wurde jetzt alles noch rausgenommen. Es wird eigentlich
ganz schlimm.
Die ganzen gesetzlichen Änderungen, habe ich das Gefühl, die werden eigentlich nur noch schlimmer. Deswegen würde mich mal interessieren, ob Sie so einen Austausch schon mal mit einer Bildungssenatorin hatten.
Also jetzt hier in Berlin nicht.
Ja.
Aber ich habe ja lange den Kultusminister in Niedersachsen beraten. Also in Niedersachsen ist so, dass die integrierten Gesamtschulen bis Klasse 9 keine Noten geben, das schon seit 50 Jahren, also das ist jetzt nicht neu. Aber da wurden ja in Niedersachsen und auch in Rheinland-Pfalz die Zukunftsschulen ausgerufen. Da können sich Schulen melden, die Dinge anders machen wollen. Und in Niedersachsen ist jetzt soweit, wenn die Schulen an Gesetze stoßen wie jetzt, dann kriegt die Schule einen Einzelerlass. Dann würde jetzt die Schule hier den Einzelerlass kriegen. In 5, 6 müssen keine Noten gegeben werden, wenn die Schulkonferenz sich dafür ausgesprochen hat und so. Aber die sind noch nicht so weit, dass die generell da dran gehen.
Das ist irgendwie wahrscheinlich echt ein schwieriger Punkt.
Und da spielen natürlich, also da müssen wir echt Aufklärungsarbeit bei den Eltern machen.
Ja, ich höre auch direkt die Eltern, ne? Also dieses Jahr hat mir auch nicht geschadet, aus mir ist doch auch was geworden. Das sind so die gängigen Sätze, die man dann häufig hört. Und ich frage mich immer, was kann ich den Eltern mitgeben? Weil das ist dann oft so ein Diskutieren von für und gegen. Also wie kann ich die wirklich gut mitnehmen, dass ein Verständnis herrscht, dass diese Prüfungsformate, so wie sie teilweise einfach bestehen, nicht sinnvoll sind?
Tja, müsste vielleicht mal am Elternabend einen kleinen Input machen und dann jetzt Hefte und Stift raus.
Wollte gerade sagen, mit denen mal so einen Test schreiben und dann vorführen,
genau,
und einen Notenspiegel an die Tafel schreiben.
Ja, oder genau. Überhaupt mal so eine Aufgabe reingeben, ja. Und gleich wird es an die Tafel geschrieben. Und so, also die müssen halt am eigenen Leibe auch erleben.
Das stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich würde mich richtig schlecht fühlen, wenn ich als Mutter da drin sitze, kann ich jetzt schon sagen.
Und unter dem allen steckt ja auch oft Scham und Beschämung. Und das wird ja so weit verdrängt, ne? Und dann kommen da diese Ängste und alles drüber. Vielleicht auch tatsächlich mal so ein Elternforum, dass sie erzählen Situationen aus ihrem eigenen Leben, wo sie sich geschämt haben. Also erst in kleinen Gruppen, alles vorsichtig und so. Und was hat das mit meinen, welche Glaubenssätze habe ich? Was hat das damit zu tun und so? Also wir müssten da eben eine tiefer gehen. Mit einem Rationalkrist das nicht.
Dieses Jahr ist für mich was ganz Spannendes passiert. Bei uns, also wir arbeiten ja notenfrei bis Klasse 4. In Klasse 4 müssen aber wir das ja von den Eltern beschließen lassen, laut unserem Schulgesetz. Und mit Tag der offenen Tür, wenn die ihre Kinder anmelden, sage ich ja schon, wir wollen hier bis Klasse 4, solange es geht, ohne Noten arbeiten. Ja, wollen auch alle, aber wenn dann dieser Moment kommt, dann sieht es ein bisschen anders aus. Und wenn die Eltern vorhaben, ihr Kind mit Klasse 5 an eine Oberschule anzumelden, dann müssen sie uns das sagen, dann kriegen die Kinder schon Klasse 4 Noten für diesen Fall, dass sie diese Förderprognose schon anstreben. Dieses Jahr haben einfach einige Eltern das beantragt. Und als wir dann die Kinder zu Förderprognosegespräch eingeladen haben, weil wir davon ausgegangen sind, wollen rübergehen, wurde gesagt, nee, wir haben einfach nur beantragt, weil wir wollen, dass unser Kind Noten bekommt, damit es schon auf Ernst des Lebens vorbereitet wird. Und mit den Eltern, ich glaube, da müssen wir an die Gefühle ran, weil wir haben so viel gemacht und eigentlich wollen sie das auch und trotzdem geben sie das Kind in so eine Situation. Und da habe ich schon gesagt, was jetzt passiert? Ihr Kind wechselt jetzt von der intrinsischen zur extrinsischen Motivation fürs erste Halbjahr, im zweiten Halbjahr kriegt es wieder das andere. Nur weil sie ihr Kind da irgendwie zu diesem Spielball machen lassen. Aber das ist jetzt so eine neue Entwicklung. Das hatten wir das erste Mal, dass sie dann versuchen, aus unserem Schulprogramm auszusteigen.
Deswegen müssen wir da unbedingt dran mit den Eltern arbeiten.
Na, ich glaube, das passiert wirklich ganz viel, weil dieses System, dass Kinder nur noch bis 2,3 überhaupt aufs Gymnasium, ist die Frage, muss jedes Kind aufs Gymnasium? Aber das gibt's ja, glaube ich, jetzt seit letztem Sommer, ne, in Berlin, dass man nur noch bis 2,3 überhaupt sich beim Gymnasium melden kann. Ansonsten kommt man in so einen Test, in so eine Testung. Da habe ich auch beim Senat, die haben mal so eine Infoveranstaltung gemacht und haben auch richtig gesagt, ja, das ist dann auch wirklich Druck für die Kinder, wenn die in diesem Test sitzen. Und das wird dann berlinweit gemacht. Da sitzen die auch nicht in ihrer eigenen Schule. Also sie haben richtig Werbung dafür gemacht, das nicht zu tun. Und ich glaube, das ist dieses, muss mein Kind ans Gymnasium? Oder eben die Frage, was will ich eigentlich für mein Kind? Warum muss es ans Gymnasium? Was steht denn da dahinter? Habe ich den Weg für mein Kind schon für die nächsten Jahrzehnte mir selbst ausgedacht? Oder habe ich das Vertrauen, mein Kind wird seinen eigenen Weg gehen? Ich glaube, da fängt es ja eben auch an zu sagen, ich vertraue in mein Kind, ich vertraue darauf, dass da Menschen sind, die auch wohlwollend für mein Kind sind. Und jetzt gucken wir mal, wie wir gemeinsam dieses Kind so stärken, dass wenn es dann irgendwann seinen eigenen Weg geht, es mit Erfahrungen machen wird, die auch nicht immer schön sind, aber wir können sie ja nicht davon abhalten. Also das ist ja auch zum Beispiel Resilienz, zu sagen, ich gehe auch durch schwierige Situationen, aber ich komme da durch. Ich habe das Vertrauen, um mich da durchzukommen. Ich glaube, da ist ja auch ein wichtiger Punkt anzusetzen und das Vertrauen in die Eltern. Also den Eltern zu helfen, das Vertrauen in die Schulen zu bekommen. Und dass das nichts mit irgendwelchen blöden Zahlen zu tun hat, sondern mit Kommunikation, mit meinem Kind kennen, die Menschen kennen, die mit meinem Kind zu tun haben. Und ja, immer wieder Vertrauen, Kommunikation und Vertrauen, das sind so für mich die Schlüssel.
Mich würde das Friday-Lernen noch total interessieren, Frau Rassfeld. Und das geht ja dann eher in Richtung Kompetenzen und von diesem Notendesaster weg. Mich interessiert, was so die schönsten Momente waren, die Sie da erleben konnten. Ich kenne das aus meinem eigenen Beruf oder Alltag. Das ist so, du sagst, glaube ich, immer Marmeladenmomente gibt, die man so in sich hat und mit sich trägt, was auch ein bisschen Motivator für den Alltag ist. Und das interessiert mich total, was Sie da Tolles erlebt haben, was alles passieren kann, wenn man diese Noten mal beiseite lässt und die Kinder machen lässt. Mhm.
Ich habe ja den Friday 2021 erfunden, aber dieses Schulfach Verantwortung gibt es ja schon seit 1999. Mhm. Verantwortung heißt, jeder sucht sich eine verantwortliche Aufgabe im Gemeinwesen, ökologisch oder sozial. Machen jetzt viele ja auch am Friday. Der Friday ist ja eigentlich ein Pflichtprogramm für alle Schulen. Denn in den verabschiedeten Programmen Bildung für nachhaltige Entwicklung 2030 und auch die KMK hat ja ein Papier letztes Jahr verabschiedet, da steht ja drin, dass wir Aktions- und Freiräume für das Handeln der Kinder strukturell verankern müssen. Und das ist dann der Friday, ne, mit den 4 Stunden. Für mich ist am schönsten, wenn ich Briefe kriege, ne, von Schulen, oder wenn ich dann auch irgendwo bin und dann sagen alle, am Friday kommen alle gerne in die Schule. Oder auch die Eltern sagen, oh, wenn Friday ist, dann geht mein Kind auch mit Husten, dann sagt die Mama, heute ist Friday. Muss ja nicht Freitag sein, also ich muss dahin, ne? Oder wenn ich eben sehe, weil ich Filme sehe oder so, was die auch wirklich auf die Beine stellen, ist ja der Wahnsinn. Ja. Nee, das freut mich und auch, ja, und was wir eben merken, der Knackpunkt ist die Haltung der LehrerInnen beim Friday. Also ob die wirklich loslassen können und ob die vertrauen können. Und jetzt hat der ja immer noch kein Thema oder was ist jetzt eigentlich passiert? Also von den Ergebnissen weg in dem Prozess. Da stecken wir die Meisterarbeit rein, in diese Haltung. Aber dann bist du eben hinterher Meister oder Meisterin zweier Welten und dann kannst du dir auch in dein eigenes Leben integrieren oder auch auf andere Lernformate. Ne? Mhm. Also es sind ja nicht nur die Eltern, auch die Lehrer und Lehrerinnen haben ja diesen Haltungswandel. Da gehen wir ja auch, im Reallabor haben wir so 31 kleine Haltungswandelkarten entwickelt. Wir sprechen ja bei der neuen Pädagogik von einem Paradigmenwechsel. Aber was ist das? Ne? Und dann steht da Vertrauen statt Angst, Zusammenarbeit statt alleine, Zeit statt Hetze, Burn-for statt Burn-out, Nein sagen statt Druck ertragen, aussprechen statt funktionieren und so weiter und so fort. Das sind wunderschöne Kärtchen, kann man auch super mit Eltern mitarbeiten. Jeder zieht sich 2 Karten, intuitiv. Und dann kommt man in Kleingruppen ins Gespräch, warum habe ich diese Karten gezogen? Was heißt das? Und schon ein bisschen auf einer tieferen Ebene. Haben wir auch schon mit Leuten aus dem Kultusministerium mitgearbeitet. Und auch mit Kindern. Die meisten Kinder nehmen Zeit statt Hetze.
Inwiefern erleben Sie, dass dieser Paradigmenwechsel in der Lehrerinnenausbildung schon Einzug erhält? Weil ich bin tatsächlich manchmal ein bisschen erschrocken, wenn wir Studentinnen, Referendarinnen haben, weil ich immer denke, die müssten doch genau mit diesem Paradigmenwechsel kommen, und erlebe da trotzdem wieder Angst und Hetze und Rahmenlehrplan und auch in der ganzen Referendariatsausbildung, wie die ja auch von ein UB in das andere hetzen und Dinge durchbringen wollen und dann vergessen die Kinder eigentlich abzugeben.
Ja. Also ganz allmählich kommt's, weil die müssen jetzt auch alle den Whole Institutional Approach machen.
Das ist wahrscheinlich auch bundeslandabhängig.
Und dann, ja, würde ich jetzt, ist meistens schon auch seminarabhängig. Mhm. Aber ich arbeite mit einigen Seminaren, die dann auch sagen, ja, wir wollen ja alles anders machen, aber die kommen dann ja schon im Funktioniermodus. Mhm. Sag mir, was ich machen soll und so. Ja, und dann sage ich, ist doch klar, die haben 13 Jahre Schule, an der Uni passiert auch nicht viel. Und dann gibt es jetzt so Seminare, die überlegen tatsächlich, ob sie mit Herausforderungen anfangen. Mhm. Erstmal raus in die Welt und dann intensiv im Kloster oder irgendwo reflektieren. Einmal raus aus dem Hamsterrad. Oder einige Seminare haben auch den Friday eingeführt und so. Aber es sind noch wenig und dann musst du immer aufpassen. Die müssen ja so weit kommen, dass zum Beispiel so ein Friday nicht top on ist. Wenn die dann eigene Projektarbeit machen oder mit den Kindern Projektarbeit, das muss ja dann eine Lehrprobe ersetzen und darf nicht obendrauf. Und deswegen müssen da auch Gesetze geändert werden. Aber ich kenne da jetzt auch welche, die das wirklich auch wollen. Aber viele werden eben noch ausgebildet, Stunden zu unterrichten.
Genau, und das sehe ich dann, die sitzen dann vor mir und sagen, wir müssen den Unterrichtsentwurf schreiben, wir müssen 45 Minuten, die haben ja gar keine 45 Minuten. Und ja. Ich merke, gegen wie viele Schranken ich da kämpfen muss.
Hatten wir auch.
Und ich sage, gib mir die Telefonnummer, ich rufe da an, wir werden jetzt für dich keine 45 Minuten einführen, weil wir davon überzeugt sind, dass das ja nichts bringt. Und ich kämpfe gerne den Kampf, aber es ist wirklich schwierig, an wie vielen
Fragen wir dann... Da sitzen ja ehemalige Lehrer, sind ja die AusbilderInnen. Ne? Und da gibt es auch immer innovative und nicht so viele, auch im Ministerium. Mhm. Nur jetzt ist die Zeit, also jetzt ist ja wirklich die Zeit, das System ist so erschöpft, bricht ja zusammen. Wir dürfen nicht mehr gegeneinander arbeiten. Mhm. Man muss zusammensitzen und sagen, wer kann welchen Part, dass wir jetzt, also das Neue entsteht ja schon, siehe hier, und dieses Alte ist noch am Laufen. So entsteht ja auch Neues, nicht indem man das Alte bekämpft, sondern zeigt, wie es anders gehen kann und dass das auch besser ist. Aber dieses Nebeneinander haben wir ja gerade, und die Ministerien, die wissen auch, dass das so nicht weitergehen kann, wissen die auch. Und dann haben sie den wahnsinnigen Lehrermangel. Und die Leute wollen ja nicht mehr ins System rein. Aber was eben gar nicht gemacht wird, ist diese innere Arbeit, weder an der Uni noch im REF. Also dieses an den Themen Scham und Beschämung arbeiten und so. Und ich habe jetzt Freitag, Samstag habe ich so ein Seminar aus Bayern. Die mussten sich einen Vortrag von mir anhören. Also die mussten.
Die durften.
Die mussten.
Die haben das Glück.
Die mussten auf einem Samstag gab es eben so einen Fortbildungstag und da waren die hin verdonnert. Und dann kamen die hinterher und sagten, danke, gut, dass wir hier sind. Und dann habe ich mit denen gesprochen, ja, nichts machen sie. Und dann sagte sie, Lust, wollt ihr nicht nach Leipzig kommen? Ja, haben sie ihre Seminarleiterin geholt, dürfen wir nach Leipzig fahren? Jetzt kommen die Freitagmittag bis Samstagnachmittag ins Reallabor. Ist ja ein sehr schöner Ort. Gestern hatten wir Studenten da, die zweite Mal schon. Die haben gesagt, Uni schrecklich, aber wir haben uns so gefreut hier auf heute. Ne? Auch die, ich meine, ihr habt ja eine wunderschöne Schule. Aber die meisten Unis und auch Schulen sind ja so kalt und abschreckend. Also ich meine, es geht ja heute darum, trainieren wir weiter die Härte an.
Mhm.
Ja, und es hat uns auch nicht geschadet, doch wir machen gerade die Welt kaputt.
Ja,
so
genau.
Wie noch nie.
Genau.
Hat uns massiv geschadet. Oder diese jungen Menschen haben ja schon so viel in sich auch, so dieses Neue, wenn man diese Räume öffnet auch. Oder lassen wir jetzt zu, dass wir es tatsächlich noch schaffen, unsere Welt zu verändern?
Ja.
Für mich ist es auch so ein Punkt, es sich selber gut gehen lassen. Ne? Also da sind wir wieder ein bisschen bei Ihren Briefen, den Kontakt zu sich selber auch zu haben und zu halten. In einer Umgebung, in der ich mich wohlfühle, arbeite ich natürlich ganz anders. Und was sind meine Bedürfnisse eigentlich? Was brauche ich? Und das geht, also in der Pädagogik sagt man ja immer so schön, der dritte Erzieher oder der dritte Pädagoge ist der Raum. Aber also das für mich auch selber als Pädagogin zu leben und es mir so gemütlich und schön wie möglich zu machen, transportiert sich dann natürlich auch auf die Kinder im nächsten Schritt.
Ja, ja. Und bring mal Schule zusammen mit Liebe.
Wir geben unser Bestes.
Ja? Liebe. Also in dem Schuldrama-Buch haben wir auch die Kraft der Liebe als vierte Punkt oder so. Ne? Oder
die einzige Ressource, die ich gerade noch habe, hat uns ja alles andere weggenommen. Irgendwie ganz viel Liebe. Dann hilft auch nur noch Liebe. Ja.
Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, aber ich würde gerne noch mal die Frage stellen, wenn uns jetzt an Menschen aus anderen Schulen zuhören und sagen, ja, klingt ja alles total toll, aber das ist ja ein Riesenberg, wenn ich da anfangen will, wo soll ich denn da anfangen? Wie kann man so ein bisschen die Angst nehmen zu sagen, ja, muss halt auf allen Ebenen sofort alles ändern? Was könnte so ein erster Schritt sein, sich zu trauen, die Schule tatsächlich auch in den Aufbruch zu bekommen? Die Frage gebe ich einfach mal an alle weiter, weil sie sind ja da alle durch.
Also ich glaube, also warum ich heute hier sitze und warum ich irgendwann mutig war, war ein großer Leidensdruck. Hm. Und zwar, dass ich gemerkt habe, den Kindern geht so mit mir nicht gut, wenn ich so arbeite. Und ich glaube, dass man als Schulgemeinschaft sich genau das fragt, was Sie gesagt haben, was brauchen die Kinder und wie wollen wir Kinder begleiten? Und dann sich kleine Ziele setzen, weil das, glaube ich, haben alle Pädagogen in sich. Aha. Deswegen haben sie den Job mal ergriffen, um Kinder gut zu begleiten. Aha. Und wir, also ich habe damals viel gemacht, was nicht den Kindern gut getan hat. Und es passiert ganz viel. Und bei uns sind ja ganz viele hier auch zu Gast. Und ich merke da eine tolle innere Haltung, dass sie Kinder auch anders begleiten wollen. Und dass man da aber als Schulgemeinschaft, und sie haben gesagt, wenn sie sich so ein Ethos setzt, sagt, womit wollen wir anfangen, um die Kinder besser zu begleiten. Und dann, glaube ich, kommt eins zum anderen, dass man eben merkt, damit hat man Erfolg. Und die Kinder geben eins was zurück und übernehmen Verantwortung. Mhm. Dann fügt sich das auf einmal irgendwie alles. Also das ist so mein Tipp.
Ich würde sagen, wenn man an der Schule ist, an dem das vielleicht nicht so ist und nicht alle an einem Strang ziehen, also wie ich es auch gerade schon gesagt habe, auf sich achten und für sich ein gutes Umfeld sorgen und dann im Schneeball-Effekt gute kleine Momente sich schaffen mit den Kindern gemeinsam und im ganz Kleinen für sich ein System aufbauen, was einem gut tut und sich Verbündete suchen vor allen Dingen auch. Also zusammenarbeiten, das erleichtert viel. Ja, das wäre so meins, was mir auf jeden Fall geholfen hat in meiner Entwicklung.
Ja, genau, Verbündete suchen. Also wir erleben, dass Lehrer kommen ins Reallabor und sagen, und ich bin ganz alleine. Dann sagen wir, du kommst in 4 Wochen wieder und dann seid ihr zu dritt und manchmal kommen sie dann zu 8.
Ach, wie schön, ja.
Ja, weil vielen geht so und da wird gar nicht drüber gesprochen, wo drüber wird in der Schule gesprochen. Der Kopierer geht wieder nicht, über Kinder wird geschimpft, über Eltern wird geschimpft, irgendetwas und da wird ja nicht gesprochen, wie geht es dir eigentlich? Mhm. Ja? Oder was ist jetzt los? Musst du gerade loswerden oder so? Ist ja nicht die Zeit. Und es gibt überall Leuten, denen es nicht gut geht, die was anders machen wollen. Ja, und dann auch andere Schulen besuchen, um es mal zu sehen. Und wenn die Vision groß ist, dürfen die Schritte klein sein. Aber wenn man mal nach 3 Jahren noch keine Veränderung bemerkt, sind sie zu klein. Und dann denkst du, und wofür? Und viele Schulen steigen tatsächlich mit dem Friday ein. Haben wir auch schon gemerkt. Weil der ist ja auch schon so gut ausgearbeitet mit so viel Material und so viel Erfahrung und Fortbildung. Und für einige ist das die Klinke ins System, ins Neue.
Mir hat mal jemand gesagt, und das war für mich so ein Gamechanger in meiner Haltung, es gab noch nie ein Disziplinarverfahren für Pädagoginnen, weil sie innovativ oder visionär gearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, man muss den Pädagogen die Ängste nehmen. Da stehen auch immer Ängste darüber, voranzukommen.
Ja, das glaube ich auch.
Weil es gibt ganz viele, die diesen Schritt eigentlich machen wollen.
Ich glaube auch, Angst ist wichtig, ernst zu nehmen, aber es ist halt oft eben das Gegenteil von Vertrauen. Und da eben zu gucken, wie kann man die Angst hören, wahrnehmen und dann wie kann man sich gegenseitig unterstützen, die Angst langsam ziehen zu lassen und ins Vertrauen zu kommen. Ja, das glaube ich auch. Ich würde einen Abschluss machen. Gibt es noch eine letzte Frage, die Sie unserem Gast stellen möchten?
Frau Rasselt, ich würde gerne von Ihnen wissen, welche Frage wird Ihrer Meinung nach viel zu wenig Ihnen in einem Podcast gestellt? Welche Frage hätten Sie gerne häufiger und was ist Ihre Antwort darauf?
Ich mach mir schon die Schlaufen.
Ja, so. Machen Sie das so, wie Sie es brauchen, meinen Sie?
Ja, aber jetzt nicht ausgedacht. Ja. Aber kommt ja dann schon so. Ja. Nee, meistens. Also ich fand diesen Podcast schön, auch dass wir so zu dritt uns gegenseitig so ergänzt haben und nicht so ein Dialog nur da war.
Ja.
Nee, wir haben ja die wichtigen Fragen angesprochen.
Ja.
Die verborgenen Ängste.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass das, also auch Elternbiografie, eigene Lernbiografie, das sind Punkte. Also ich nehme für mich auf jeden Fall mit, dass es wichtig ist, das ernst zu nehmen, in den Kontakt zu gehen, miteinander sich auszutauschen, sich auch zu trauen und auch andere Eltern zu motivieren, zu sagen, hey, dann trau dich doch der Lehrkraft, das vielleicht auch mal zu sagen, was du da für Ängste hast und lass es nicht nur in einem Chat irgendwie fallen. Und möchte sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie alle da waren und diese Informationen alle mit uns geteilt haben. Und bis zur nächsten Folge. Ja. Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Ciao.